Am Ende der Leitung heißt das Buch, das wir heute vorstellen möchten. Es ist entstanden im Zuge eines Science-Fiction-Wettbewerbes, den wir veranstaltet haben. Und ja, ich möchte mal damit anfangen. Also ich stelle jetzt mal kurz das Projekt vor und dann hören wir zwei der 27 Geschichten aus dem Buch, gelesen von den beiden Autoren. Ah, okay. Zeigt mir am Bildschirm jetzt an. Wer oder was ist die Quintessenz? Wir sind ein Bürgerrechtsverein aus Österreich. Wir sind, ja, was machen wir? Wir veranstalten jedes Jahr die Big Brother Awards. Wir schreiben Stellungnahmen zu Gesetzen. Wir verfolgen das Geschehen, veröffentlichen seit 1994 einen Newsletter, beziehungsweise heute würde man wahrscheinlich Blog sagen, nämlich die Q-Depesche. Und wir bestehen aus Technikern, Juristen, Journalisten, Künstlern und sehen uns da ein bisschen auch so als Schnittstelle zwischen all diesen Gruppen. Jetzt nahten die 10. Big Brother Awards in Österreich letzten Oktober und wir haben uns überlegt, okay, es wird Zeit für ein Buch, aber irgendwie gibt es doch schon so viele Überwachungsbücher. Die einen erklären im Detail technisch, was alles nicht schon jetzt möglich ist oder möglich sein könnte. In einem anderen wird warnender Zeigefinger erhoben. Wir wollten irgendetwas ganz, ganz Neues machen. Und da ist uns aufgefallen, dass uns in der Diskussion um Überwachung irgendwie abhanden kommt, wie werden wir denn wirklich in den nächsten Jahren leben? Und wen könnte man denn jetzt eigentlich fragen darüber, wie wir in Zukunft leben werden, als nicht die Leute, die sich damit beschäftigen, nämlich Science-Fiction-Autoren. Die beschäftigen sich mit der Extrapolation der Zukunft aus der Gegenwart. Und deshalb haben wir eben einen Wettbewerb ausgeschrieben. Das startete im Dezember 2007. Eine Einreichungsfrist war April 2008, Ende April 2008. Und die Jury-Sitzung hat dann im Juli stattgefunden. Und am 7. September hatten wir dann das Layout. Und am 30. September konnten wir dann das Buch erstmals in Händen halten. Die Jury bestand aus drei Personen. Adam Dabrowski, das bin ich. Ich habe quasi den technischen Teil der Jury gemacht. Der Franz Rottensteiner ist Science-Fiction-Autor und oder Autor allgemein und hat quasi den stilistischen Teil gemacht. Und Christian Schmaus ist beschäftigt am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte und hat quasi den juristischen Teil gemacht, um so quasi drei Bereiche abzudecken. Wir haben uns gedacht, okay, oder wie ich gefragt wurde, ob ich in der Jury sein möchte, hieß es, okay, wenn wir 50 Einreichungen bekommen, sind wir top. Wenn wir 100 bekommen, ist es ein Mega-Erfolg. Wir haben etwa 300 bekommen. Was zur Folge hatte, dass wir die Jury-Sitzung zwei Wochen nach hinten verlegen mussten, weil wir nicht mehr mit dem Lesen nachgekommen sind. Es war auch so, dass etwa das ein Drittel der Geschichten in der letzten Woche eingetrudelt sind. Knapp 267 erfüllten die Kriterien, sprich, sie waren eine Kurzgeschichte, sie waren kein Plagiat und so weiter. Also es gab auch eine Geschichte, die war mehrere hundert Seiten lang, die hätte ein ganzes Buch gefüllt. Und wir als Jury wählten dann in einer langen Sitzung 27 Beiträge für das Buch und bestimmten drei Preisträger. Ich muss immer schauen. Okay. Das. Aha, jetzt die Nummerierung ist falsch. Uwe Potsch, 0 Punkte. Zu meiner rechten Seite der erste Platz.
Der dritte.
Ah, der dritte. Ist es genau umgekehrt jetzt?
Ja, ja.
Okay, ich habe es umgekehrt aufgeschrieben, ja. Reinhard Schapeneder den zweiten Platz. Er ist heute leider nicht da, deshalb werde ich ganz kurz anreißen, um was es in seiner Geschichte ging. Er hat sich damit beschäftigt, kann eine Erzählperson den Autor beeinflussen? Und ist eine sehr skurrile Geschichte und für uns Informatiker sei erwähnt, Vorsicht der Rekursion. Und an erster Stelle jetzt Florian Bayer zu meiner Linken und mit seinem Titel Everybody Watches Everybody. Ja, wir werden die Geschichte dann gleich hören. Florian ist Dramaturg, Regisseur und Schauspieler in Berlin und ab September auch im Theater Verlängertes Wohnzimmer zu sehen. Tja, kurz das Datenblatt zum Buch quasi. Es ist schwarz, es hat 336 Seiten, es hat wahrscheinlich etwas mehr als 200 Gramm, es sind 27 Geschichten, Kurzgeschichten, aber auch Gedichte drinnen, unterschiedlichster Art und Weise. Und man erhält es in einigen kleinen Shops in Wien oder auch beim Föbo-Shop hier unten in der Eingangshalle oder sogar bei Amazon. Ja, bedanken möchte ich mich beim Christian Preh, der war der Initiator dieses Buchprojektes. Ich bin quasi nur stellvertretend für ihn heute da. Bei der Nina Horvath fürs Lektorat und bei NetzNetz, das ist die Künstlerinitiative zusammen mit dem Magistrat Sieben der Stadt Wien, die uns bei diesem Projekt unterstützt haben. Ich werde jetzt, wenn es nicht Fragen gibt, zur ersten Geschichte überleiten, um da mal einen Eindruck zu bekommen, wie eines der Siegergeschichten, sagen wir so. Die Geschichten sind einfach sehr, sehr vielfältig. Fang, sonst gebe ich weiter.
Okay, ja. Also um eine langwierige Einleitung euch zu ersparen, werde ich mitten in der Geschichte anfangen und ganz kurz nur das Konzept umreißen, wie ich mir diese Gesellschaft vorgestellt habe, wie diese Überwachungsgesellschaft in der Zukunft aussieht. Und zwar ist das Überwachungssystem, was in diesem fiktiven Staat existiert, hat denselben Namen wie die Geschichte, und zwar Eva. Und die Idee dieses Systems ist eine Idee der ganzheitlichen und zugleich quasi demokratischen Überwachung. Es geht darum, dass das Fundament dieses Systems ist die Idee, dass die Verbrechen am effektivsten einzudämmen sind, wenn jeder Mensch zu jeder Zeit das Gefühl hat, dass er potenziell überwacht wird. Und die Erfinder des EWE-Systems haben zu einem Trick gegriffen, um den Bürger aktiv in diese Überwachung einzubinden. Und zwar sieht das Ganze dann in der Praxis so aus, dass jeder Staatsbürger, der das 18. Lebensjahr erreicht hat, eine ausführliche Schulung in Überwachungstätigkeiten erhält. Und nachdem er diese Schulung abgeschlossen hat, ist er dazu berechtigt, stellvertretend für den Staat genau einen anderen Mitbürger zu überwachen. Also er bekommt nach Abschluss dieser Prüfung nach Zufallsprinzip eine Person zugewiesen, besser gesagt einen Staatsbürger in Spe, also ein Baby, das kurz vor der Geburt steht. Und von diesem Moment an ist es die Aufgabe des Staatsbürgers, die ihm zugewiesene Person zu überwachen. Und zwar ist er dazu verpflichtet, mindestens 6 Stunden am Tag die Überwachungstätigkeit vorzunehmen. Ein intelligentes Suchsystem, das in einem Computer drin ist und direkt verbunden ist mit Überwachungskameras in den Städten, hilft ihm dabei, jederzeit zu wissen, wo sich sein Beobachtungssubjekt befindet. Und am Ende des Tages fasst der Beobachter, auch Watcher genannt, die Ergebnisse der täglichen Beobachtungen schriftlich zusammen, druckt sie aus und schickt sie über ein Röhrenpostsystem, was so eine kleine Reminiszenz an Philip K. Dick ist. Also ein Röhrenpostsystem, das mit Druckluft arbeitet. Mit diesem System wird dann die ausgedruckten Überwachungsdaten an eine lokale Überwachungsstelle zur Auswertung geschickt. Also es handelt sich wirklich um ein demokratisches Überwachungssystem. Jeder Mensch beobachtet und jeder Mensch wird beobachtet. Und man kann sich eigentlich nie sicher sein, ob der eigene Watcher gerade dabei ist, einen zu beobachten. Man weiß eben nur, der beobachtet einen 6 Stunden am Tag, aber wann diese Zeit ist, weiß man nicht, weil die Zeit sich frei einteilen lässt. Also man könnte es auch quasi mit einem an George Orwell angelehnten Spruch umreißen: Your brother is watching you, but you are also watching your brother. Und es gibt dann zudem noch strikte Regeln, die dazu führen sollen, dass das System stabil bleibt. Und zwar darf ein Watcher niemals mit seinem Beobachtungssubjekt Kontakt aufnehmen. Er darf niemals öffentlich über sein Beobachtungssubjekt reden, also die Daten, die er auswertet, darf er wirklich nur an diese Überwachungsstelle weitergeben. Und das Beobachtungssubjekt selbst darf nie versuchen herauszufinden, wer sein Watcher ist. So, in der Zeit, in der meine Geschichte spielt, hat sich dieses System bereits etabliert. Es sind sämtliche Straftaten deutlich zurückgegangen. Die Polizeigewalt ist auf ein Minimum reduziert. Und durch diese permanente potenzielle Überwachung traut sich nahezu kein Mensch mehr, eine Straftat zu planen oder auszuführen. Der Protagonist dieser Geschichte ist der Mit-30er Nikolai. Er ist Redakteur in einer Tageszeitung und hat auch eine Enzyklopädie zum EWE-System verfasst und ist fest überzeugt von den Grundpfeilern des Systems. Seiner Ansicht nach lebt er in einer freien Gesellschaft, also es gibt keine Pressezensur, es gibt durchaus auch kritische Tageszeitungen und hitzige politische Debatten und Ähnliches. Das Einzige, was eben nicht hinterfragt wird, ist dieses Überwachungssystem. Nikolai fühlt sich frei, hat sich mit dem Gedanken arrangiert, potenziell überwacht zu sein, und ebenso pflichtbewusst erfüllt er auch seine Überwachungstätigkeit. Also er überwacht einen Studenten namens Tom. Und an dem Abend, an dem die Geschichte jetzt beginnt, ändert sich für Nikolai einiges. Der Tag hatte viel Arbeit gebracht. Wegen einer schweren Grippe hatte ich einiges nachzuholen. Und so war ich vollgepackt mit allerlei Unterlagen, als ich schließlich nachmittags um 6 an meiner Wohnung ankam. Ungeschickt versuchte ich, die verschiedenen Aktenordner auf meinem linken Arm zu balancieren, während ich die rechte Hand dazu benutzte, den Briefkasten aufzuschließen und den ohnehin viel zu hohen Papierstapel, um die aktuelle Post zu ergänzen, die unter einem Berg von Werbung begraben lag. Eine aktuelle Stromrechnung, eine Postkarte meiner Eltern und ein absenderloses Briefkuvert. Ich schloss, weiterhin ungelenkt balancierend, die Wohnungstür auf und stolperte noch ungeschickter in meinen Wohnungsflur, nur um im nächsten Moment laut fluchend sämtliche Papiere fallen zu lassen und auf den Boden zu verstreuen. »Ja, ja, sehr witzig«, sagte ich Richtung Kamera und verbeugte mich gleich im nächsten Moment. »Vielen Dank, vielen Dank. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, Ihnen die Slapstick-Nummer des Tages zu präsentieren.« Ich hatte mir angewöhnt, hin und wieder zu meinem Watcher zu sprechen. Auch wenn klar war, dass ich keine Antwort erhalten würde, empfand ich die Vorstellung doch als angenehm, dass ein ungefähr 61-Jähriger genau in diesem Moment am Computermonitor saß und sich an meinem mit Sicherheit urkomisch anzuschauenden Auftritt erfreute. Ich packte den Ordnerstapel unsortiert auf meinen Schreibtisch und öffnete den absenderlosen Brief. Darin war ein weiterer Briefumschlag, sowie ein kleiner Zettel, auf dem ein Datum, ein Ort und eine Uhrzeit standen. Sowie der kurze Satz: Ich habe die Geschichte für Sie, vertrauen Sie mir. Ein kurzer Blick zum Computermonitor verriet mir, dass Tom gerade dabei war, seine Katze zu füttern. Außerdem hatte er Damenbesuch. Soweit ich mich erinnerte, hat er sie letzte Woche bei einer Vorlesung kennengelernt und offensichtlich keine Zeit verloren, sie in seine Wohnung einzuladen. Da es sehr unwahrscheinlich war, dass mehr passieren würde als ein nettes Gespräch, widmete ich mich wieder dem zweiten Umschlag, der nicht einmal zugeklebt war. Ich griff hinein und zog 2 Fotos hervor. Beide zeigten mich. Einmal beim Kaffeetrinken am frühen Morgen, einmal in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Beide Fotos waren ganz eindeutig Aufzeichnungen von Kameras des EWE-Systems. Ein Schrecken durchfuhr meinen Körper. Diese Fotos mussten von meinem Watcher festgehalten worden sein. Das fotografische Festhalten bestimmter Beobachtungen war bei verdächtigen Situationen eigentlich ein legitimes Vorgehen. Aber zum einen waren diesen Bildern nicht das geringste Diskreditierende zu erkennen und zum anderen war es dem Watcher streng verboten, mit seinem Beobachtungssubjekt Kontakt aufzunehmen, was mit diesem Brief womöglich soeben geschehen war. Ich hielt die beiden Fotos stirnrunzelnd in Richtung Kamera. »Was soll das? Sie müssten eigentlich alt genug sein, um zu wissen, dass dies verboten ist. Sie könnten sich in ganz schöne Schwierigkeiten bringen, wenn Ihr Watcher das mitkriegt. Klar, der könnte fast 80 sein und nicht mehr fit genug, um so etwas zu bemerken. Wahrscheinlicher ist aber, dass Sie von einem engagierten Jungspund beobachtet werden.« Keine Reaktion. »Hören Sie, falls Sie damit ein Treffen beabsichtigen, lassen Sie sich gesagt sein, dass das unmöglich ist. Damit würden Sie nicht nur Ihren Hals riskieren, sondern auch ich meinen.« Keine Reaktion. »Na gut, Ich sehe das als einen Ausrutscher an. Sehen Sie in Zukunft davon ab und machen Sie Ihre Arbeit ordentlich. Tom hatte sich mittlerweile zu seiner Besucherin aufs Bett gesetzt, während ich versuchte, das Zittern meiner Hände loszuwerden. War mein unbekannter Watcher, der mir auf wenig subtile Weise eine Kontaktofferte gemacht hatte, mit seinem Vorhaben bereits aufgeflogen? Womöglich waren schon Beamte in seiner Wohnung, die ihn verhörten, die ihn festnahmen. Womöglich hatte sein Watcher bereits am frühen Mittag, als der Brief abgesendet worden war, die Behörden mittels einer Eilrohrpost verständigt. Vielleicht war das aber auch eine Falle. Vielleicht wollte mich irgendjemand verdächtig machen und hatte daher diesen Brief aufgesetzt. Womöglich waren die Fotos Fälschungen, das vermeintliche Treffen fingiert, um mich direkt in die Arme des Staatsschutzes laufen zu lassen. Ich versuchte mich zu konzentrieren. Nein, Feinde hatte ich keine. Ich wüsste niemanden, der so etwas tun sollte, nur um mir zu schaden. Es lag sehr nahe, dass die Fotos tatsächlich von meinem Watcher stammten. Aber was wollte er damit erreichen? Gut, er wusste, dass ich in der Presse tätig war. Er wusste wohl wie niemand sonst um meine Arbeit, mein Engagement und die fast schon pathologische Akribie, mit der ich spannenden Geschichten nachging. Vielleicht wusste er außer mir niemandem, dem er diese Story verkaufen konnte. Und der Zufall wollte es so, dass ausgerechnet ich, Reporter aus Leidenschaft, sein Beobachtungsobjekt war. Aber warum sollte er dann auf diese Art mit mir Kontakt aufnehmen? Er hätte in die Redaktion kommen können, wie ein Fremder mit mir reden. Ich hätte nie erfahren, dass er mein Watcher ist, hätte meine Arbeit trotzdem gründlich gemacht, wenn das Thema, was er mir anzubieten hatte, genug hergab. In der Aufregung hätte ich fast vergessen, was noch alles zu tun war. Schnell tippte ich die Beobachtungen dieses Abends in meinen Computer und bestätigte den Drucker, der innerhalb weniger Sekunden die Chronologie von Toms Tagesablauf ausspie. Ich steckte meine Notizen in den Postzylinder und schob das Ganze in die Druckröhre, in der es mit einem lauten Zischen nach oben gesogen wurde. Dann ließ ich mich aufs Bett fallen und betrachtete wieder den Zettel, auf dem das morgige Datum, Revaler Straße 17 und 15 Uhr standen. Der Treffpunkt war nicht weit von unserer Redaktion entfernt. Die Uhrzeit passte perfekt in meinen Tagesplan. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Brief tatsächlich von meinem Watcher stammte. Ich hatte mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, hatte Vor- und Nachteile abgewogen, hatte mit mir selbst gehadert und am Ende hatte doch die journalistische Neugierde gesiegt. Bei dem Gedanken, dass meine Entscheidung eigentlich schon festgestanden hatte, als ich den Brief das erste Mal gelesen hatte, schauderte es mir. Was tat ich hier überhaupt? Ich war doch glücklich, zufrieden mit dem System, in dem ich lebte, in dem wir alle lebten. Ganzheitliche Überwachung, jeder beobachtet jemanden, das konnte einen negativen Beigeschmack haben, musste es aber keineswegs. Wir lebten immerhin in einem freien Staat. Unsere Zeitung brachte regelmäßig systemkritische Kolumnen. Es gab lebhafte Debatten über Wirtschaft, Kultur und Außenpolitik. Niemand, den ich kannte, fürchtete sich vor gesetzlicher Willkür. Warum sollte man auch, solange man nichts verbrochen hatte? Nein, dies war kein totalitäres System. Wir hatten alle Freiheiten, die wir brauchten. Ich hatte in meiner Jugend 1984 ebenso gelesen wie Brave New World, hörte klassische Musik mit ebenso viel Freude wie subversiven oder größtenteils vermeintlich subversiven Rock, hatte mich während meines Studiums durch Rechts- und Sozialgeschichte gekämpft und hatte auch immer die großen zeitkritischen Philosophen lesen dürfen. Also warum unterlief ich hier die Stütze dieses Systems, das Prinzip der ganzheitlichen Überwachung? Gab es wirklich keinen Grund dafür, außer meiner schrecklichen Neugierde, dieser verhängnisvollen Wissbegier, die mich danach lechzen ließ, was es mit dem Brief wohl auf sich hatte? War das schlicht und einfach fanatischer Ehrgeiz, der mich nun hier in der Reveler Straße in einer Toreinfahrt ausharren ließ? Ich hatte mich in der hintersten Ecke an der Wand verkrochen. Wenn die Person, die ich erwartete, tatsächlich mein Watcher war, wusste er, wo ich zu finden war. Er müsste nicht lange suchen oder gar an der Straße warten. Er würde zielstrebig auf mich zukommen und sagen, Nikolai. Ich zuckte kurz zusammen angesichts dieser Koinzidenz zwischen meiner Gedankenwelt und dem, was außerhalb vor sich ging. Sie scheinen mich gut zu kennen, sagte ich, während ich die Fassade einer vermeintlichen Gefasstheit wahrte. Darf ich auch Ihren Namen erfahren? Nennen Sie mich Hector. Ich freue mich, dass Sie trotz Ihrer gestrigen Ansprache Richtung Kamera aufgetaucht sind. Ich dachte mir, dass Sie kommen würden. Der journalistische Eifer, habe ich recht? Ein kurzes Blinzeln meinerseits. Bedurfte es wirklich mehr, um zu beweisen, dass er mein Watcher war? Hören Sie zu. Ich will nur ganz sicher gehen, dass ich tatsächlich meinen Watcher vor mir habe. Erzählen Sie mir etwas aus meiner Kindheit. Irgendwas, was nur Sie wissen können. Erinnern Sie sich an Clara? Diesmal konnte ich mein inneres Zusammenzucken auch in der äußeren Haltung nicht verbergen. Danke, das dürfte genügen. Also warum haben Sie mich kontaktiert? Warum? Ich begann zu flüstern. Warum haben Sie keine Angst davor, dass Ihr Watcher jetzt gerade feinsäuberlich unser Gespräch notiert? Ein zufriedenes Lächeln umspielte seine Lippen. Ich habe keinen Watcher. Ich arbeite für den Staat. Selbst die ranghöchsten Politiker werden beobachtet, protestierte ich. Ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen, weiß ich. Aber das Amt, in dem ich meine, sagen wir mal, politische Arbeit verrichtet habe, hat mich seit meinem 30. Lebensjahr dazu berechtigt, unbeobachtet zu bleiben. Und was ist das für eine Arbeitsstelle? Ich versuchte, dem kritischen Unterton meiner Stimme eine besonders schwere Gewichtung zu geben. Genau das wollte ich Ihnen zeigen. Ich denke, Sie sollten es mit eigenen Augen sehen, sonst glauben Sie es mir eh nicht, richtig? Er zwinkerte mir auf unangenehm joviale Weise zu. Außerdem wollte ich Sie bitten, über das, was ich Ihnen zeigen werde, einen Bericht zu schreiben. Da Sie die Kamera in Ihrem Büro bereits eingesteckt haben, wäre es sehr schön, wenn Sie auch Fotos vor Ort machen würden. Immerhin gelten Sie als ein wichtiger Experte für das EWE-System, insbesondere seitdem Sie dieses Glossar publiziert haben. Ich denke, Ihre Leser und auch alle anderen Menschen verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Die Wahrheit, wiederholte ich stirnrunzelnd, aber die Betonung, die er in das Wort gelegt hatte, schürte meine Neugierde nur weiter. Kommen Sie, ich bin mit dem Wagen hier. Vertrauen Sie mir, was es zu sehen gibt, lohnt sich. Wir fuhren eine Zeit lang durch die Stadt, um diese schließlich über eine kleine Nebenstraße zu verlassen. Vorbei an mehreren Plattenbauten und Fabrikgebäuden. In einiger Entfernung hörte ich das Brummen unzähliger Korsos, die sich auf der Autobahn fortbewegten. Wir hingegen befuhren Landstraßen, die mit jedem weiteren Kilometer abgelegener schienen. Während ich mich noch fragte, ob Hector mich schlicht belogen hatte, als er behauptete, keinen Watcher zu haben, und ob schon hinter der nächsten Abbiegung eine Straßensperre wartete, dämmerte es mir so langsam, dass die Gegend, in der wir uns nun bewegten, vollkommen kamerafrei war. Auch das Auto Hectors hatte nicht das geringste Anzeichen einer Innenkamera, ansonsten obligatorisch in jedem Neuwagen. Hector schien meine Gedanken lesen zu können. Keine Sorge, hier wird nichts überwacht. Wir werden gleich ein etwas größeres Fabrikgelände passieren, auf dem unser Wagen von mehreren Sicherheitskräften kontrolliert werden wird. Nein, nein, es genügt vollkommen, wenn Sie sich hier unter dem Sitz verstecken. So genau sind diese Kontrollen nie und ich habe auch Autorisation für diesen Bereich. Ich kam seiner Bitte nach und versteckte mich unter dem Vordersitz, während er eine alte Wolldecke über mich warf. Es erschien fast lächerlich, dass ein solch stümperhaftes Versteck ausreichen sollte, um sich in ein städtisches Amt für Überwachung einzuschleichen. Aber Hectors Sicherheit beruhigte mich und so verschwand ich für die nächste halbe Stunde in fast vollkommener Dunkelheit. Wir fuhren noch einige Zeit weiter, bis der Wagen zum Stehen kam. Aus meinem Versteck hörte ich, wie Hector das Wagenfenster herunterließ und sich kurz mit einem offensichtlich sehr jungen Mann unterhielt. Das Gespräch, das eher nach Smalltalk als nach einer gewissenhaften Kontrolle klang, war schon nach kurzer Zeit beendet und wir fuhren mit offenem Fenster weiter. Es ging steil abwärts und schließlich versackte auch die letzte Resthelligkeit durch die mich versteckende Decke. Offensichtlich befanden wir uns in einer Tiefgarage. Zahlreiche Kurven und Steigungen führten uns weiter hinab und nach mindestens 10 Minuten ständig abwärts gehender Fahrt kam Hectors Wagen endlich zum Stehen. Sie können jetzt rauskommen, Nikolai, die Luft ist rein. Das Parkhaus, in dem wir uns befanden, war durch riesige Neonleuchten in ein strahlendes, steriles Weiß getaucht. Mehrere Türen führten zum Treppenhaus, außer uns war kein anderer Wagen zu sehen. Also gut, sagte Hector erregt und klatschte dabei in die Hände, als würde eine schwere Aufgabe auf uns warten. Hier beginnt unsere Führung. Wir betraten das Treppenhaus und gingen gleich weiter geradeaus durch einen schmalen Gang, in dem ein rhythmisches Geräusch wahrzunehmen war, das mit jedem Meter lauter wurde. Plopp, 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 fast im Sekundentakt. Hinter dieser Wand fließt sämtliche Röhrenpost der gesamten Stadt. Immer wenn Sie einen Ihrer Zylinder verschlossen und durch die Druckröhre auf die Reise geschickt haben, wird er früher oder später hier landen. Sehen Sie sich an. Mit diesen Worten öffnete Hector eine massive Flügeltür, hinter der sich ein schmaler Sims befand. Was unter und über diesem Sims zu sehen war, ließ meinen Atem stocken. Genau so hatte ich sie mir vorgestellt. Die unzähligen Röhren aus unzähligen Straßen, wie sie zusammenliefen und all die zylindrisch verpackte Post zum Zielort versendeten. Und obwohl ich dergleichen schon auf Fotos und Bauplänen gesehen hatte, war es in der Realität umso imposanter. Unzählige kleine Röhren wuchsen aus dem scheinbaren Nichts, das sich in diesem Abgrund befand, und verbanden sich schließlich zu größeren Röhren, in denen 4, 8 und schließlich 16 Zylinder einheitlich nebeneinander nach oben katapultiert wurden, immer wieder begleitet von dem charakteristischen Geräusch, das der zum Bewegen benötigte Druck erzeugte. Von hier gelangen die Zylinder in die Datenverarbeitung. Das Stocken in Hectors Stimme war nicht zu überhören. Mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Wie viele Leute hier beschäftigt sein müssen, um all diese Informationen vernünftig auszuwerten. Das wäre der nächste und auch schon abschließende Programmpunkt unserer Reise. Und das wäre auch das, was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte. Wir verließen den Sims, auch wenn ich das beeindruckende Bild dieses Raumes nur widerwillig hinter mir ließ, und gingen zu einem Personenfahrstuhl, den Hector durch eine Autorisationskarte in Gang setzte. Wir befinden uns jetzt 300 Meter unter der Erde, dozierte Hector. Die Verarbeitung findet weiter oben statt. Während wir hochfuhren, machte ich mich darauf gefasst, was ich jetzt wohl sehen würde. Es musste etwas Entlarvendes, etwas Schockierendes sein, zumindest der Aufregung Hectors Gesicht nachzuurteilen. Außerirdische, die Informationen über uns Menschen nutzten, um eine Invasion der Erde zu planen? Der Gedanke brachte mich zum Schmunzeln. Derlei Verschwörungstheorien hat es immer wieder mal gegeben. Ihre Argumentationen waren mehr als dürftig. Vielleicht zombieähnliche Arbeiter, die nur noch zur Datenverarbeitung in der Lage waren? Eine Gestapo-ähnliche Geheimpolizei? Ein riesiges Werbeunternehmen, das den Staat bezahlte, um die präventive Verbrechensbekämpfung mitnutzen zu dürfen, um perfekte Kundenprofile zu erstellen? Ein riesiger Computer, der die Daten automatisch auswertete? Ein quasi Staatsoberhaupt, das nicht menschlich war? Ein postmoderner Wizard of Oz? Meine Gedanken schlugen Kapriolen. Und doch fand ich immer noch am wahrscheinlichsten, einfach auf einen riesigen Bürokomplex zu stoßen. Perfekt durchorganisiert, voll in Arbeitswut und immer in direkter Verbindung zur Polizei und zum Militär. Dann stieß mir zum ersten Mal dieser Geruch in die Nase. Zuerst konnte ich ihn gar nicht einordnen. Es war schmerzhaft oder noch besser formuliert, beißend, irgendwie unangenehm, stechend. Ich versuchte, seine mögliche Ursache einzuordnen, aber es misslang mir. Es war ein Geruch, den ich an diesem Ort nicht erwartet hätte. Er erinnerte mich an Plastik, an schmelzendes Plastik, an verbranntes Plastik, an... Ich stieß einen heißeren Schrei aus, als ich die Fahrstuhltür öffnete. Das, was hier zu sehen war, war keine außerirdische Kommandozentrale, kein Datenverarbeitungsbüro. Es war eine Fabrik. Ein riesiger Raum, in dem sich große Metallkanister befanden. Die Druckröhren liefen alle an bestimmten Punkten zu Trichtern zusammen und diese wiederum führten direkt in die Metallkanister hinein. Und darin zu sehen, nichts. Nichts außer lodernden Flammen. Die Zylinder, gefüllt mit tagtäglich in mühevoller 6-Stunden-Arbeit beschriebenen Informationen, landeten ungeöffnet in den Flammen, schmolzen zusammen, verbrannten, wurden zerstört. Keine Kontrolle, keine Ausbeutung der Informationen, nichts dergleichen. Niemand wurde über die Beobachtungen informiert, niemand wertete sie aus. Sie wurden schlicht und einfach vernichtet, aus dem Weg geräumt, wie die Ergebnisse einer sinnlosen Beschäftigungstherapie. Ich denke, wir sollten jetzt gehen, bevor uns jemand sieht. Hectors Stimme hatte jegliche Erregung, jegliche Aufregung und Präsentationsfreude verloren. Sie klang nüchtern, kühl und resigniert. Ich nickte ihm stumm zu und wir stiegen wieder in den Aufzug. Und? Fragte Hector, nachdem sich unser Wagen wieder Richtung Innenstadt bewegte. Wenn Sie mehr sehen wollen, kann ich Sie gerne nochmal einschleusen. Ich habe alles gesehen, was ich sehen musste, sagte ich, während Hectors Wagen vor meinem Haus hielt. Wann wird Ihr Artikel hierzu erscheinen? Nie, sagte ich und versuchte, meine Stimme dabei so ruhig wie möglich zu halten. Zum ersten Mal an diesem Tag sah ich ehrliche Verblüffung in Hectors Gesicht. Wie meinen Sie das? Fragte er stotternd. Ich dachte, ich weiß, was Sie dachten. Die Wahrheit, die kostbare Wahrheit. Sehen Sie denn nicht, was hier vor sich geht? Hectors Stimme überschlug sich. Ich sehe genau, was hier geschieht. Und deswegen werde ich Ihnen nicht helfen. Sie glauben, die Menschen sollten die Wahrheit erfahren. Ich glaube, das sollten sie nicht. Sehen Sie denn nicht, dass das System funktioniert? Wir haben die effektivste Verbrechensbekämpfung in der Geschichte unseres Staates und nicht, weil wir einen riesigen Polizeiapparat hätten und eine repressive Gesetzgebung oder gnadenlose Gefängnisse. Wir haben nichts als die Angst vor der allumfassenden Kontrolle. Die Kontrolle selbst ist eine Chimäre. Aber die Angst ist real und sie ist falsch. Wissen Sie, Hector, sagte ich, während ich den Wagen verließ, war die Angst vor Gott so falsch? War die Angst vor der Hölle so falsch? Vielleicht brauchen wir Menschen das Gefühl einer uns alles übersteigenden uns alle kontrollierenden Kraft, um richtig zu handeln. Wir werden Tag für Tag beobachtet, vielleicht nur von einem einzelnen Menschen, aber auch dies zerstört unsere Privatsphäre, unser Recht auf Anonymität. Dabei wäre es nicht einmal notwendig. Vielleicht ist es das doch. Sie haben resigniert, nicht was die Wahrheit betrifft, sondern was den Menschen betrifft. Vielleicht habe ich das, sagte ich und hob meine Hand zum Gruß. Vielleicht habe ich das. Machen Sie es gut, Hector. Halten Sie sich in Zukunft an die Ewegesetze. Erschöpft ließ ich mich auf meinen Wohnzimmersessel fallen und zündete mir eine Zigarette an und betrachtete den Computermonitor. Tom hatte sich gerade ein Abendessen zubereitet und verspeiste dies nun genüsslich. Ich erhob mich, ging zum Computer und tippte schließlich ein. 20.10 Uhr, Beobachtungssubjekt ist zu Abend und hört Mozart. 20.20 Uhr, Beobachtungssubjekt spült sein Geschirr. Es waren noch 2 Stunden Watchdienst, die ich an diesem Tag abzuleisten hatte. Ich lehnte mich zurück und beobachtete Tom bei der Tätigkeit, die ich als nächstes aufzeichnen würde. Danke.
Vielleicht machen wir jetzt eine kurze Fragerunde zu der Geschichte, bevor wir die nächste hören.
Das ist ja ziemlich moralinsauer.
Ja.
War das von Anfang an deine Absicht oder ist das so, so naturalistisch irgendwie gekommen?
Was meinst du jetzt konkret?
Naja,
das also Ende?
Hattest du von Anfang an die Absicht zu zeigen, was man jetzt eigentlich in 2 Sätzen zusammenfassen könnte? Wir haben alle Angst, aber das System macht nichts.
Darum ging es nicht allein. Also es ging vor allem auch um die Rolle des Bürgers dabei, dass der Bürger einen aktiven Part in der Überwachung einnimmt und dass das System nicht einfach nur durch die Angst funktioniert, die der Bürger hat, sondern vor allem auch durch das Pflichtbewusstsein des Bürgers, was die Überwachung betrifft, was die Überwachungstätigkeit betrifft.
Also was mich interessieren würde oder welche Frage sich vielmehr aufgedrängt hat, ist, wie in diesem System denn sozusagen der Strafvollzug aussehen würde und was sozusagen auch überhaupt bestraft werden würde. Weil wenn es ja eine Überwachungspflicht gäbe, dann... Ja, also da, das hat sich mir so als Frage so ein bisschen aufgedrängt.
Also du meinst jetzt konkret, welche Verbrechen überhaupt noch stattfinden, die bestraft werden?
Oder wie Verbrechen beispielsweise auch festgelegt und neu definiert wird. Das ist ja Frage der Legislative dann in diesem Sinne.
Ja, also. Naja, die Frage nach dem Verbrechen ist natürlich in dem Fall auch, wie entstehen Verbrechen? Und die Idee hinter diesem System ist natürlich, dass es im Prinzip 2 Sorten von Verbrechen gibt. Die Verbrechen, die eher aus Affekt entstehen und die Verbrechen, die eine Planung oder Vorbereitungszeit haben. Und dass die Verbrechen, die eben aus Affekt entstehen, eigentlich die Verbrechen sind, die noch bestehen und die mit Sicherheit auch mit eigentlich ganz normalen staatlichen Mitteln bekämpft werden, aber dass die Verbrechen, die eben durch Planung entstehen, Terrorismus, organisiertes Verbrechen und Ähnliches, dass die eben einfach durch diese Vorstellung von der kompletten Überwachung, dadurch, dass jeder Bürger das Gefühl hat, dass er überwacht wird, dass die dadurch eben nicht mehr stattfinden, nicht mehr geplant werden.
Findest du das Menschenbild, was irgendwie aus deiner Geschichte spricht, nicht absurd? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe persönlich auch nicht so eine große Sympathie für so Geschichten, wo dann plötzlich alle mitmachen. Also wie kamst du dazu?
Was glaubst du denn, welches Menschenbild aus der Geschichte spricht?
Naja, du sagst es ja zum Schluss, als halt der Hauptcharakter argumentiert, die Menschen hätten Angst vor Gott oder von der Hölle und so weiter. Das muss ja ein ziemlich weit verbreitetes, auch anti-aufklärerisches Motiv sein, was überhaupt erst zur Etablierung so eines Systems führen könnte.
Ja, aber das ist das Menschenbild des Protagonisten. Das ist nicht das Menschenbild, was aus der Geschichte spricht.
Das muss ja das Menschenbild sein, was aus der Gesellschaft in der Geschichte spricht.
Ja, also ich denke, das ist...
Das hältst du nicht für absurd?
Nicht unbedingt. Ich glaube, dass sehr viele Gesellschaften so funktionieren und dass unsere Gesellschaft auch so funktioniert.
Okay, eine letzte Frage, dass wir die nächste Geschichte dann machen.
Eine ganz kurze Anmerkung dazu, dass also diese Mentalität, dass dann tatsächlich alle oder eine große Mehrheit mitmacht, durchaus nicht, wie das eventuell mit durchaus aufklärerischen Motiven vereinbar ist. Dazu würde ich Corpus Delicti von Juli C. mal empfehlen. Das ist ganz interessant. Und die andere, das ist die Frage, die ich hatte, wäre nicht gerade Terrorismus etwas, was es durchaus noch geben würde, nämlich daher, dass wir, also das Bild, das ich so das Gefühl habe, das häufig vermittelt wird von Terrorismus, ist ja gerade das des Terroristen als jemand, der solche Risiken nicht scheut. Also diese lächerlichen Sauerlandbomber beispielsweise, die wussten ja, dass sie überwacht werden. Also wäre es nicht eigentlich fast eher so, dass es gerade in solchen Gesellschaften dennoch zu Terrorismus kommen würde, weil quasi eine Radikalisierung zwingend notwendig wäre für die, die sich gegen das System wenden?
Also das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage und das ist eine Frage, die ich auch einfach offen lassen würde, ob dieses System so funktionieren könnte, ob es diese Stabilität wirklich gäbe oder ob sich nicht gerade aus dem Untergrund auch Widerstand regen würde. Ganz kurz nochmal zu dir. Also ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, du siehst das optimistischer. Also ich will nochmal ganz kurz eine Intention, die auch hinter der Geschichte stand, nennen. Und zwar habe ich mich halt intensiv damit beschäftigt, wie sieht im Moment die Überwachungstendenzen aus, wie sehen die im Moment aus und auf was für eine Zukunft könnte das verweisen. Und ich glaube, dass es eine Entwicklung gibt, die wegführt von einem großen, obskuren, ominösen System, was im Hintergrund überwacht, hin zum Bürger, der sowohl überwacht als auch sich überwachen lässt. Also dass die Gefahr, dass es eine neue Gefahr der Überwachung gibt, die ganz klar im Bürger oder im Menschen liegt und die jeden Einzelnen von uns betrifft, wenn man bedenkt, wie wir mit unseren Daten umgehen, wie wir im Internet mit unseren Daten umgehen, wie Leute, ich meine, das weiß jeder selbst, wie er bei irgendwelchen Netzwerken angemeldet ist, wie seine Adresse vielleicht ziemlich einfach im Internet herauszufinden ist, wie persönliche Informationen im Internet persönlich herauszufinden sind oder vielleicht noch nicht mal auch die Anwesenden, sondern auch einfach den Normalbürger, der in drei Single-Börsen oder irgendwelchen Communities angemeldet ist und der mit seinen Daten so einfach locker umgeht. Und ich glaube, das zeigt genau diese Tendenz, dass es eben der Bürger ist, der sich überwachen lässt und dass auch der Bürger ist, der überwacht. Und dass die Gefahr nicht so sehr das System im Hintergrund ist, sondern auch einfach die, dieses Verhalten des einzelnen Menschen.
Okay, und ich darf jetzt den Uwe bitten, dass wir Platz tauschen. Okay, Null Punkte heißt die Geschichte.
Hallo? Ah ja. Guten Abend. Geht das so? Also ich lese sie in leicht gekürzter Form vor. Null Punkte. Er freute sich. Endlich mal wieder ein interessanter Fall, eine knifflige Aufgabe, ein vertracktes Rätsel, eben etwas für den Spezialisten. Leichte Schuldgefühle erstickte er gleich im Keim. Eigentlich sollte ein Bundesbeamter jeden Fall gleich objektiv und leidenschaftslos verfolgen, war ja klar. Aber es war doch nicht verboten, bei der Arbeit Freude zu haben. Eine intellektuelle Freude, die aus zwei Quellen gespeist wurde. Der Herausforderung, die Wahrheit hinter der Punktzahl zu ermitteln und der Möglichkeit, sein Punktesystem weiter zu verfeinern. Ja, genau, sein System. Er durfte es wohl sein System nennen, obwohl damals ein ganzes Team beteiligt war. Aber er war es gewesen, er hatte die Idee mit den Punkten. Ach, diese Aufbruchstimmung. Als der Innenminister den Auftrag erteilte, wie lange hatten sie darauf warten müssen? Alle möglichen Bedenken wurden vorgebracht, der totale Staat wurde an die Wand gemalt. Dabei war genau das Gegenteil richtig. Nur mit seinem, also gut, mit ihrem Punktesystem, war eine unvoreingenommene Beurteilung gewährleistet. Lange hatten sie in der Dienststelle überlegt, wie man es anstellen sollte. Einerseits wäre es ja blöd, auf die systematische Auswertung der Telefongespräche, Mails und Internetzugriffe zu verzichten. Andererseits, auch wenn es vom Gegner immer wieder angezweifelt wurde, waren sie natürlich alle dem Rechtsstaat und dem Datenschutz verpflichtet. Es Er ärgerte sich heute noch über die Verleumdungen, mit denen seine Dienststelle überzogen worden war. Aber die ganze Bande von Schreiberlingen begriff halt nicht, dass nur das Punktesystem Objektivität, Nachprüfbarkeit und Anonymität gewährleistete, weil es nämlich die Bewertung dem Rechner überließ. Dadurch waren Missbrauch und Willkür ausgeschlossen und darüber hinaus war es die einzige Möglichkeit, die gigantischen Datenmengen in den Griff zu kriegen. Mit Wehmut erinnerte er sich an das Klima, das damals in der Arbeitsgruppe herrschte. Es war vielleicht mit einer Gruppe von Kindern vergleichbar, die einen ganzen langen Nachmittag in ein Rollenspiel vertieft sind. Ich wäre die Prinzessin und du meine Zofe und du wärst der Räuberhauptmann und du wärst... Jeder hatte seine Rolle. Der Politologe, der erläuterte, welche Strömungen und Bevölkerungsgruppen relevant sind. Der Staatsschützer, der die aktuell gefährlichen Gruppen kannten. Der Psychologe, der aufzeigte, wann jemand zu extremen Verhaltensweisen neigen kann, Staatsanwälte, Datenbankspezialisten, Kriminalisten, Mathematiker, Linguisten, Literaturwissenschaftler. Und er, der die Aufgabe hatte, die Erkenntnisse der Fachleute umzusetzen, brauchbar umzusetzen, wohlgemerkt. Als er dann seinem Vorgesetzten die Pilotphase vorschlug, hatte der aufgelacht und an die Stirn getippt. Wollen Sie uns alle in den Knast bringen? Wie stellen Sie sich das vor? Es war der entscheidende Zeitpunkt des ganzen Projekts. Würde die Pilotphase genehmigt werden, dann wäre der Erfolg so gut wie sicher. Aber ohne eine genügend große Datenbasis würde das Team keine Entscheidungshilfen aufstellen können. Eine genügend große Datenbasis bedeutete, alle Telefongespräche, alle Mails, alle Internetaufenthalte eines jeden Bürgers über einen Zeitraum von 16 Tagen. In diesem Augenblick kam ihm die Idee mit den Punkten. Noch heute, nach all den Jahren, richteten sich seine Nackenhaare auf, wenn er daran dachte. Eine Eingebung, genau im richtigen Moment, als alles darauf ankam. Wir lassen doch nur die Punkte entscheiden, entgegnete er mit der Inbrunst desjenigen, der nur einen Schuss hat. Wer eine bestimmte objektiv ermittelte Punktzahl überschritten hat, der und nur der wird an den Staatsschutz gemeldet. Nehmen wir ein Beispiel, improvisierte er drauf los. Jemand bekommt, sagen wir mal, 5 Punkte, weil er im Internet ein Buch über Bakunin bestellt hat. Dann kommen noch einmal 3 Punkte hinzu, weil er in einer Mail das Wort Sprengen verwendet hat. Trotzdem wird er nicht gemeldet, weil die Schwelle bei 20 Punkten liegt. Warum wird er nicht gemeldet, wenn er sich für Bakunin und Sprengen interessiert? Da wusste er, dass er gewonnen hatte, sein Vorgesetzter hatte sein Thema bereits akzeptiert und wollte es nur noch verstehen. Warum er nicht gemeldet wird oder vielmehr nicht gemeldet werden muss, um genau das herauszufinden, dafür brauchen wir die Pilotphase. Es dauerte noch fast 3 Monate, bis alle Bedenken innerhalb der Behörde ausgeräumt waren und der Innenminister zustimmte. Und es wurden auch nicht 16, sondern nur 12 Tage bewilligt. Etwaige Erkenntnisse durften selbstverständlich nicht berücksichtigt werden. Inzwischen hatte er sein Team auf das Punktesystem eingeschworen. Letztlich war es wohl das Bedürfnis, die Arbeit der zurückliegenden Monate zu rechtfertigen, das auch die Zweifler in der Arbeitsgruppe bewog, die Idee des Punktesystems mitzutragen. Am Punktesystem wurde bis eine Stunde vor Beginn der Datenerhebung gefeilt, war das Interesse für linksradikale Schriftsteller höher zu bewerten als das Zitieren von Koranstellen in Mails. Wenn jemand am Telefon von Zündern sprach, rechtfertigte das eine hohe Punktzahl und die zentrale Frage, mit wie vielen Punkten war der Schwellwert erreicht? Sie diskutierten leidenschaftlich, schrien einander an, lachten gemeinsam, tranken so manche Flasche Wein zusammen. Aber sie arbeiteten hart, denn jeder wusste, sie waren dabei, Geschichte zu schreiben. Als die Pilotphase begann, war allen Beteiligten klar, dass ihr bis dahin entwickeltes Punktesystem trotz aller Sorgfalt und Diskussion völlig daneben liegen konnte. Kein Staatsfeind, der auch nur halbwegs bei Verstand war, würde jemals am Telefon oder im Netz seine Ansichten und Pläne offen darlegen. Alles kam darauf an, Kommunikationsmuster zu identifizieren, die jemanden als gefährlich entlarven, obwohl er womöglich gar nichts verdächtig Erscheinendes von sich gibt. Und es war der Erfolg, der ihnen Recht gab und vielleicht sogar das Projekt rettete. Nach Auswertung der Daten von 12 Tagen, die das elektronische Kommunikationsverhalten aller Bürger lückenlos dokumentierten, gab es 17 Personen mit 50 oder mehr Punkten. Auf 50 Punkte hatten sie sich als Schwellwert geeinigt. Natürlich durften sie diese 17 nicht melden, doch die Staatsschützer im Team kannten 4 von ihnen schon seit langem. Aber was dann alle in der Behörde und vor allem den Innenminister überzeugte, war das Sprengstoffattentat auf die Tagungsstätte des Arbeitgeberverbandes, zu dem sich die neuproletarische Gruppe bekannte. Die beiden Idioten, die keine 48 Stunden später festgenommen wurden, waren ebenfalls in der Menge der 17 Gefährder enthalten. 6 Volltreffer bei 17 Versuchen war nicht schlecht. Aber was war mit den anderen 11? Diskrete Ermittlungen des Staatsschutzes führten zu keinen eindeutigen Ergebnissen. Bei 6 Verdächtigen gab es immerhin Anhaltspunkte, dass sie mehr als einmaligen Kontakt zu gefährlichen Organisationen hatten. Die restlichen 5 erschienen unschuldig. Es gab noch viel Arbeit für das Team, für allen, vor allem aber für ihn. Auf keinen Fall durfte ein völlig Unverdächtiger als Gefährder identifiziert werden. Das wäre das Ende ihres Projekts. Ihm wurde klar, dass das System um eine manuelle Endkontrolle ergänzt werden musste. Ohnehin stellte sich jetzt immer dringlicher die Frage, was man eigentlich mit jemandem anfangen sollte, der vom System als Gefährder ausgemacht wurde, aber bisher für die Behörden ein völlig unbeschriebenes Blatt war. Ihn vom Fleck weg zu verhaften, vertrug sich nicht mit rechtsstaatlichen Prinzipien. Dabei wollte man doch gerade die identifizieren, die sich unauffällig verhalten, den Behörden unbekannt und genau deshalb die größte Gefahr sind. Die Lösung dieses Dilemmas konnte nur darin bestehen, dass bei allen vom System als Gefährder ermittelten Personen die gesamten Kommunikationsdaten manuell ausgewertet würden. Als sie dieses Verfahren auf die 17 Verdächtigen anwandten, konnten 8 als unverdächtig angesehen werden. Allerdings stellte sich dann heraus, dass unter diesen auch einer der beiden Attentäter war. Aber dies erschien als weniger gravierend als die Gefahr der Verdächtigung Unschuldiger. Jedenfalls wurde die Pilotphase allenthalben als erfolgreich gewertet und ihr Verfahren sollte zum 1. Januar des nächsten Jahres starten. Die 4 Monate bis dahin nutzten sie, um es mit weiteren Echtdaten zu verfeinern. Überhaupt waren sie übereingekommen, das Verfahren permanent weiterzuentwickeln. Alle Informationen über identifizierte Gefährder, vor allem aber über Personen, die nicht identifiziert wurden und trotzdem später als Gefährder auffielen, wurden ausgewertet und in das System eingespeist. Neue Erkenntnisse aus der Kriminologie, der Psychologie und anderen Wissenschaften flossen ebenfalls kontinuierlich ein. Auf diese Weise wurde das Punktesystem im Laufe der Jahre immer ausgefeilt, aber gleichzeitig in der Handhabung einfacher. Es stellte sich heraus, dass eigentlich jeder Bürger hin und wieder etwas sagte, bestellte oder schrieb, was als verdächtig interpretiert werden konnte. Die allermeisten waren natürlich völlig harmlos. Aber sie fanden heraus, dass die Identifizierungsquote höher war, wenn möglichst alle verdächtigen Floskeln und Verhaltensweisen mit Punkten belegt wurden. Schließlich hatten sie ein Schema entwickelt, welches sich als derart zuverlässig erwies, dass man ihm fast blind vertrauen konnte, wenngleich natürlich jeder Verdachtsfall nochmal von Spezialisten genauer untersucht wurde. Es teilte die Bürger in 4 Klassen ein. Die akut gefährlichen waren diejenigen, die in 40 Tagen mehr als 72 Punkte bekommen hatten. Bei ihnen war sofortiges Eingreifen verlangt. Wer in 70 Tagen zwischen 46 und 72 Punkten angesammelt hatte, war Gefährder. Bei den Gefährdern wurden alle Telefongespräche und Mails nochmals komplett ausgewertet. Die mit 28 bis 45 Punkten in 40 Tagen waren Prüffälle. Hier wurde nur der Staatsschutz nach Erkenntnissen gefragt. Alle zwischen 1 und 27 Punkten und damit fast immer mehr als 98% der Erfassten galten als unverdächtig. Und dann gab es noch die mit 0 Punkten. Das waren sehr seltene Fälle, die im Durchschnitt einmal in 2 Monaten auftauchten. Anfangs hatte er ihnen keine Bedeutung beigemessen, sondern als kurioser betrachtet. Aber dann nach einigen Gesprächen mit Staatsschützern keimte in ihm der Verdacht, dass gerade die mit 0 Punkten besonders gefährlich sein konnten. In früheren Zeiten, als es noch fallbezogene Telefonüberwachungen gab, hatten die Ermittler festgestellt, dass etliche Zielpersonen ganz bewusst bei ihrer elektronischen Kommunikation nur völlig harmlose Inhalte von sich gaben. Dessen ungeachtet waren sie aber keineswegs das, was ihre Mails und Telefongespräche vorgaukelten. Vielmehr wurde auf andere Weise, etwa durch Observation, durch Zufall oder auch durch Verrat, offenbar, dass es sich um besonders intelligente bzw. besonders gefährliche Personen handelte. Er fing dann an, alle mit 0 Punkten systematisch zu untersuchen, also alle Gespräche, alle Mails, alle Kontobewegungen, alle Mautdaten und in Einzelfällen noch mehr. Und siehe da, in allen Fällen gab es Verdachtsmomente und mehrfach konnte er schwere Straftaten verhindern. Als Konsequenz landeten seitdem auf seinem Schreibtisch alle Fälle mit 0 Punkten in 80 Tagen zusätzlich zu den anderen kniffligen Angelegenheiten. Und jetzt war es wieder soweit. Nur die schwierigsten Fälle wurden ihm zugewiesen, weil er derjenige war, der die meiste Erfahrung hatte. Jeder dieser Fälle war eine intellektuelle Herausforderung. Ein Ringen mit dem Unbekannten, der versuchte, sich der Einschätzung zu entziehen. Aber bisher hatte er noch jeden geknackt. Nur einmal war der Gegner schneller. Es war ein 17-jähriger Junge, ein rechtsradikaler Einzelgänger, der so gut wie gar nicht kommuniziert hatte. Schon das war ja im höchsten Maße verdächtig. und nur ab und zu mit seiner Mutter telefonierte. Keine Spuren waren festzumachen, der Staatsschutz kannte ihn nicht. Seine EC-Karte benutzte er fast nur, um Jacken oder Schuhe zu kaufen. Das Einzige, was auffiel, war, dass er in den letzten Wochen etwas mehr Geld abgehoben hatte als vorher. Der Junge schlug zu, bevor es Gelegenheit gab, Schlüsse zu ziehen. Man fand seine halbverkohlte Leiche im Treppenhaus eines von Türken und Marokkanern bewohnten Altbaus. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte er 20 Liter Benzin und Brandbeschleuniger gekauft. Offensichtlich hatte er die Geschwindigkeit, mit der sich das Feuer ausbreitete, unterschätzt. Die Bewohner kamen alle mit dem Leben davon, allerdings brachen sich drei von ihnen die Beine, als sie aus dem ersten Stock sprangen. Der rechtsradikale Hintergrund ergab sich aus den Tagebucheintragungen des Jungen, einer einzigen grauenhaften Sammlung von Hasstiraden. Wahrscheinlich war er der einzige 17-Jährige weit und breit, der ein Tagebuch in Papierform führte. Obwohl der Fall über ein Jahr zurücklag, machte er ihm immer noch zu schaffen. Zwar sagten ihm alle bis hinauf zum Innenminister, dass ihn absolut keine Schuld treffe, aber wenn er energischer gearbeitet und weniger gezaudert hätte, dann wäre dieser Junge vielleicht rechtzeitig dingfest gemacht worden und würde heute noch leben. Er schwor sich, dass ihm so etwas nie mehr passieren würde. Der Tod des Jungen war ihm auch Verpflichtung, sich allen schwierigen Fällen mit besonderer Hingabe zu widmen. Gerade die mit null Punkten bewiesen ja, dass man sich nie mit dem ersten Anschein, dem Offensichtlichen und Naheliegenden zufrieden geben durfte. Nein, es galt, hinter die Fassade zu kommen, die Maske wegzureißen. Mal sehen, um wen es sich diesmal handelte. Er begann mit den üblichen Behördendaten. Hier kam nichts Spektakuläres zutage. Die Zielperson war 66 Jahre alt und seit 2 Jahren Rentner. 2 Töchter, 3 Enkelkinder, seine vermutliche Lebensgefährtin, hatte vor 3 Jahren die gemeinsame Wohnung verlassen. Die Auswertung der Telefonate ergab ebenfalls nichts Besonderes. Meistens waren es Gespräche mit der ehemaligen Lebensgefährtin, zu der er wohl ein freundschaftliches Verhältnis pflegte, mit seinen Töchtern und mit 2 ehemaligen Arbeitskollegen. Völlig banales Geschwätz mit nahezu ausschließlich privatem Inhalt. Ähnlich verhielt es sich mit den Mails. Das Aufregendste war noch eine höflich verfasste Beschwerde an die Verkehrsbetriebe, dass ein Schienenersatzverkehr zwar angekündigt, aber nicht durchgeführt worden war. Bei der Überprüfung der Internetverbindungsdaten ergab sich, dass die Zielperson sich anscheinend nur für Fußballergebnisse, Wetterberichte und Pauschalreisen interessierte. Sporadisch bestellte er 1 oder 2 harmlose Kinder- oder Jugendbücher, vielleicht für die Enkel. Für die Kontobewegungen und die Mautdaten des Rentners brauchte er die Freigabe durch einen Richter. Reine Formsache, aber leider Vorschrift, die seinerzeit von der Opposition durchgesetzt worden war. Er schickte eine Mail mit dem üblichen Inhalt an das zuständige Gericht. Die Antwort sollte in spätestens 1 Stunde da sein. Die Zwischenzeit konnte er nutzen, um beim Staatsschutz nachzufragen. Hier war er auf das Telefon angewiesen. Ein automatischer Datenabgleich ließ sich seinerzeit nicht durchsetzen. Damals hat ihn das geärgert. Inzwischen war er ganz froh darüber, Gelegenheit zum Plaudern mit den Kollegen zu finden, die er fast alle schon seit Jahren kannte und von denen manche schon zu Abteilungsfeiern oder Betriebsausflügen eingeladen hatten. Und bei einem Gespräch konnten auch die Zusammenhänge, in denen sich eine Zielperson befand, besser erörtert wurden. Vor allem aber erfuhr man Dinge, die zwar bekannt waren, aber in keiner offiziellen Datei jemals dokumentiert wurden. Diesmal jedoch wurde Fehlanzeige gemeldet. Weder die Zielperson noch irgendjemand aus seinem Verwandten- und Bekanntenkreis waren den Kollegen jemals aufgefallen. Er war darüber nicht verwundert, eher fast erleichtert, dass es nicht so einfach war. Er hatte das Gefühl, dass es noch spannend werden würde. Da meldete ihm sein Rechner den Eingang einer Mail. Es war die Antwort vom diensthabenden Richter mit dem Freigabecode, der für 48 Stunden galt. Etwa 10 Minuten später hat er die Konto- und Mautdaten der letzten 9 Monate heruntergeladen. Mit den Mautdaten fing er an und war schon nach kurzer Zeit damit durch. Die Zielperson fuhr etwa 2-mal die Woche in die Stadt, in der seine ältere Tochter wohnte. Alle 4 Wochen besuchte er anscheinend seine jüngere Tochter mit Übernachtung, wie er vermutete, denn die Entfernung betrug mehr als 300 Kilometer und es handelte sich immer um eine Hinfahrt und eine Rückfahrt am folgenden Tag. Darüber hinaus gab es noch 4 weitere vom Mautsystem überwachte Fahrten. 3 davon schienen zum Flughafen und am selben Tag wieder zurück nach Hause zu führen. Die vierte Fahrt ging offensichtlich ins bayerische Voralpenland mit einer Rückfahrt 2 Wochen später. Sah alles nicht außergewöhnlich aus. Vielleicht war bei den Kontobewegungen mehr zu holen. Die Zielperson zahlte selbst kleinste Beträge mit Karte. Kein Wunder, dass Barabhebungen nur hin und wieder erfolgten, meistens Beträge deutlich unter 500 Euro. An Eingängen waren fast ausschließlich die monatlichen Rentenzahlungen zu verzeichnen. Eine Überweisung an den Gasthof Bergblick passte zeitlich zu der Fahrt nach Bayern.
Ansonsten das Übliche, Miete, Strom, Versicherungen, Bekleidung. Kein größerer Betrag, der ungewöhnlich oder nicht plausibel war. Ein erneuter Anruf beim Staatsschutz ergab, dass der Gasthof Bergblick noch nie in irgendeinem Zusammenhang aufgefallen war. Spielte dieser Mann den braven, unauffälligen Rentner? Immerhin hatte er in den vergangenen 9 Monaten 6 Einkäufe in Buchhandlungen getätigt. Das war doch merkwürdig. Warum bestellte er im Netz nur Kinderbücher, kaufte aber weitere Bücher auf althergebrachte Art? Er schickte noch eine Mail an den Richter mit der Bitte, bei den beiden betreffenden Buchhandlungen die Daten abfordern zu dürfen. Eine Antwort würde er heute nicht mehr kriegen, also konnte er genauso gut Feierabend machen. Seine Frau und sein Sohn freuten sich, dass er verhältnismäßig früh nach Hause kam, aber er war zerstreut. Er bemühte sich redlich, an ihren Gesprächen teilzuhaben, doch seine Gedanken schweiften immer wieder ab. Seine Zielperson gab sich so normal und harmlos, dass es schon eine Provokation war. Was konnte ein 66-Jähriger verbergen? Wäre er nur 4 Jahre älter, dann wäre er gar nicht erfasst worden. Das System umfasste nur die Daten der über 14- und unter 70-Jährigen. Als er am nächsten Morgen im Büro seinen Rechner startete, war er gereizt, dass die Antwort vom Richter noch nicht vorlag. Ohne zu überlegen, schrieb er eine dritte Mail mit der Bitte um Erlaubnis zur Observation seines Rentners. Kaum hatte er diese abgeschickt, kam die Genehmigung für die Anfrage bei den Buchhandlungen. Sogleich rief er die größere der beiden an und leitete gleichzeitig die Mail weiter. Nachdem er auch die andere Buchhandlung verständigt hatte, bat er zum 4. Mal in dieser Angelegenheit die Justiz um Erlaubnis. Diesmal ging es um die Fluggastdaten an den Tagen, an denen die Zielperson zum Flughafen gefahren war. Dann war es Zeit für den wöchentlichen Erfahrungsaustausch mit seiner Arbeitsgruppe. Natürlich wussten alle in seiner Abteilung, dass es wieder einen Null-Punkte-Fall gab und brannten auf nähere Informationen. Aber ein ungeschriebener Kodex sorgte dafür, dass niemand ihn darauf ansprechen würde, wenn er nicht von selber das Gespräch darauf lenkte. Sollte er das tun? Eigentlich hatte er noch nichts herausgefunden. Er beschloss, die Sache nicht zu erwähnen. Als er in sein Büro zurückkam, lag die Genehmigung zur Observation vor. Er rief beim Staatsschutz an. Ja, also muss das wirklich sein? Unsere Observationsteams sind alle voll ausgelastet und schieben Überstunden bergeweise vor sich her. Ich meine, wir helfen dir ja gerne, aber ein Rentner und dann noch ohne jeden Anhaltspunkt, muss der wirklich den ganzen Tag beschattet werden? Ja, es musste sein und zwar sofort. Er durfte sich nicht vorwerfen oder gar vorwerfen lassen, irgendetwas außer Acht gelassen zu haben. Kurze Zeit später kamen die Antworten der beiden Buchhandlungen. Die Zielperson hatte 2 Kinderbücher gekauft, ein Kochbuch, ein Bildband über die Alpen, einen Wandkalender mit Aufnahmen aus den Alpen sowie 8 Bücher, die sämtlich auf den üblichen Bestsellerlisten zu finden waren. Keines dieser Werke war auch nur in entfernter Weise verdächtig. Wollte der ihn verarschen? Entweder war er besonders gewissenhaft, so wie ein Betrunkener, der tunlichst langsam mit seinem Auto fährt, um nichts falsch zu machen, oder er war geltungssüchtig und provozierte, um zu zeigen, ich führe was im Schilde, aber ihr kommt nie darauf, was es ist. Er fieberte förmlich der Mail entgegen, die ihm die Anfrage beim Flughafen gestattete, aber erst am frühen Nachmittag war es soweit. Bis er dann die Daten hatte, war es schon fast wieder Feierabend. Trotzdem jagte er sie noch durch ihre Personendatenbank. Zusätzlich gab er noch die Daten aller Verwandten und Bekannten der Zielperson ein. Nach der Auswertung musste er davon ausgehen, dass der Mann seine ehemalige Lebensgefährtin zum Flughafen gefahren hatte. Diese hatte nämlich an den fraglichen Tagen 2-mal nach Mallorca und 1-mal nach Berlin eingecheckt. Zwar waren an denselben Tagen auch insgesamt 11 als verdächtig eingestufte Personen auf dem Flughafen, aber das waren keine wichtigen Leute und vor allem gab es keinen Anhaltspunkt, dass sich diese mit seiner Zielperson getroffen haben könnten. Ohnehin lag ein Wert von 11 noch unter dem Durchschnitt der täglich auf dem Flughafen anwesenden Verdächtigen. Frustriert fuhr er nach Hause. Er musste sich in Geduld fassen und abwarten, was die Observationen brachten. Die letzte Möglichkeit wäre dann noch die geheime Durchsuchung des Rechners. Aber um dafür eine Genehmigung zu bekommen, brauchte es einen dringenden Verdacht und den konnte er bisher nicht liefern. Nach einigen Tagen musste er sich eingestehen, dass die Observationen keinen einzigen Anhaltspunkt lieferten. Jeden Abend bekam er den Bericht für die zurückliegenden 24 Stunden. Die Zielperson schien tatsächlich ein völlig regelmäßiges und belangloses Leben zu führen. Jeden Morgen nach dem Frühstück ein Spaziergang, Einnahme der Mahlzeiten immer zur selben Zeit, Besuche nur von und bei ihm bereits bekannten Personen. Die Abende wurden meist zu Hause verbracht, Einkäufe immer in denselben Geschäften. Ahnte sein Mann, dass er beobachtet wurde? Die Kollegen vom Staatsschutz gaben ihm zu verstehen, was sie von der Observation hielten. Er hatte seinen Kredit bei ihnen schon reichlich in Anspruch genommen. Lange konnte er diese Verschwendung vom Personal nicht mehr rechtfertigen. Verdammt, er wusste genau, dass dieser Mann ein Geheimnis hatte, aber er schien unglaublich raffiniert zu sein. Deshalb würde auch die Analyse seines Rechners wahrscheinlich nichts bringen, selbst wenn sie genehmigt würde. Wer so durchtrieben war, würde auf seinem Computer nichts Verfängliches speichern. Andererseits, irgendwo musste er schließlich Aufzeichnungen, Propagandamaterial, Waffen oder sonst was ablegen. Der einzige Ort, der dafür in Frage kam, war seine Wohnung. Zumindest hatte die Observation keinen Hinweis geliefert, dass er Orte aufsuchte, an denen man etwas verstecken oder deponieren konnte. Man musste also irgendwie in die Wohnung gelangen. Für den Staatsschutz war es natürlich Routine, unbemerkt in eine Wohnung einzudringen und sie genauestens zu durchsuchen, aber dafür brauchte man Zeit. Und dieser Rentner blieb kaum lange genug außer Haus, dass sie so eine Aktion durchführen konnten. Außerdem war es fraglich, ob seine Kumpels ihm noch an den Gesetzen vorbei helfen würden, nachdem er sie durch die Anordnung des Observationseinsatzes derart aufgebracht hatte. Und für eine richterliche Genehmigung galt dasselbe wie für eine Rechneranalyse. Anders wäre das natürlich bei einer akuten Gefahr. Dann könnte man die Wohnung stürmen lassen und sich die Genehmigung nachträglich besorgen. Langsam und unerbittlich breitete sich ein Gedanke aus und forderte immer nachdrücklicher sein Recht. Ein Kollege vom Kriminalwissenschaftlichen Institut hatte ihm einmal gezeigt, wie man Mails fälschen kann. Mails, bei denen man Inhalt, Absender und Empfänger bestimmen konnte und die nicht von echten Mails zu unterscheiden waren. Die illegale Software hatte er noch. Es dauerte einige Zeit, bis er das Programm auf seinem Rechner gefunden und sich mit den Parametern vertraut gemacht hatte. Dann entwarf er eine Mail. Absender war seine Zielperson, Empfänger ein wegen militanter Aktion mehrfach vorbestrafter Linksextremist. Der Inhalt würde jeden Spezialisten sofort elektrisieren. Morgen 8.30 Uhr neue Zusammenkunft, Hauptbahnhof, Flughafen, vergiss nicht die Unterlagen, anschließend gemütliches Beisammensein in unserem Café. Er zögerte. Was er tat, war weitaus ungesetzlicher als alles, was jemals in seiner Behörde vorgekommen war. Und wenn er sich irrte, er dachte wieder an den Jungen, den er hätte retten können. Wenn dieser Rentner tatsächlich unschuldig war, dann würde diesem außer der Durchsuchung nichts passieren. Für ihn gäbe es natürlich einen Rüffel, aber bei seinen Verdiensten würde man ihm dieses eine Mal nachsehen. Hatte nicht sein Vorgesetzter mehrfach gesagt, er habe etwas bei ihm gut? Er schickte die Mail ab. Den Rest erspare ich Ihnen. Können Sie im Buch lesen. Dankeschön.
Fragen.
Keine weiteren Fragen.
Keine Fragen? Naja, dann hoffe ich, dass wir jetzt noch genügend Appetit auf das Buch machen konnten. Gibt es unten beim Föbot-Shop und man unterstützt damit den Föbot. Danke.